Vor 2 Wochen war ich in St. Gallen in der Schweiz. Weißt du, gibt es Schweizer hier in Eringshausen? Ja? Keine Schweizer. Ja? Meine Frau ist Schweizerin, eine sehr wichtige, ein wichtiger Teil in unserer Familie. Deswegen muss ich das immer wieder mal erwähnen. Ja? Aber ich war nicht mit meiner Frau in der Schweiz, sondern beruflich. Und die Delegation, die Schweizer Delegation, die Gastgeber dieses Treffens waren, die hatten dann an einem Nachmittag so ein bisschen eine Führung durch St. Gallen gemacht. St. Gallen wurde von einem irischen Mönch gegründet. St. Gallus hieß der. 612 nach Christus ist er in St. Gallen angekommen, hat dort eine kleine Abteilung seines Mönchordens gegründet. Und schon 100 Jahre später ist nachgewiesen, gab es die erste Bibliothek dann dieser Mönchsabteilung oder Abtei. Und das ist heute Weltkulturerbe, das wusste ich auch nicht. Tausende von wertvollen Büchern sind in dieser Bibliothek gelagert. Also wenn ihr mal in St. Gallen seid, dann müsst ihr unbedingt diese Bibliothek besichtigen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. So sieht die aus, also wirklich sehr ehrfurchtseinflößend. Und dann haben die gezeigt oder uns erklärt, wie die sozusagen, also eine ganze, also wie sie Noten erfunden haben, also nicht die Noten, die wir heute kennen, aber auch schon, wie man Töne und Noten beschreibt und so weiter. Also ganz, ganz wahnsinnig viel Arbeit, die da auch geleistet wurde und auch so skurrile Sachen in dieser Bibliothek. Es gab mal eine Zeit lang, so vielleicht 18. bis 19. Jahrhundert, da war es total schick, irgendwelche ganz so ein bisschen skurrile, wir würden heute sagen skurrile Geschenke aus Ägypten, was man damals dann entdeckt hat, oder aus dem Nahen Osten wichtigen Persönlichkeiten in Europa zu schenken. Und deswegen ist in dieser Bibliothek auch eine Mumie ausgestellt von einer Frau. 600 Jahre vor Christus hat die gelebt, und darauf sind die St. Gallner bis heute ganz stolz. Das war mal ein Geschenk an einen St. Gallner Politiker und Wirtschaftsmenschen. Warum erzähle ich das? Mein Gefühl, als ich so durch diese Bibliothek geschlendert bin und habe das alles so bestaunt, was war mein Gefühl? Mein Gefühl war: Thomas, du bist ein ganz kleines Senfkorn oder Sandkorn oder was auch immer man nennen will. Ein ganz kleines Korn in einer großen, epischen Geschichte. Und wenn du da durchgehst und da ist eine Frau, die hat 600 Jahre vor Christus gelebt, man kann die immer noch sehen, man kann ihre Särge sehen, in die sie begraben wurde. Die ganzen Bücher, das ganze Wissen von so vielen Leuten, das vielleicht auch da noch zu bestaunen ist, aber das Gefühl, man ist eine kleine Nummer in einer großen Geschichte. Und das kann im guten Sinne demütigen im Sinne von: hey, du bist nicht der große Held, sondern du bist ein Teil in einer großen Geschichte. Aber wir sind auch Teil in einer Geschichte. Und das führt mich ein bisschen grundsätzlicher dazu, wie wir die Bibel sehen und verstehen. Und bevor ich zu unserem Thema komme, auch Heiliger Geist ist sozusagen ein bisschen ein Weg dahin. Nämlich, die Bibel ist letztendlich nichts anderes als eine große, epische Geschichte. Die Bibel ist ein wunderbares Buch, die ganz viel tolle, tiefe Lehren enthält. Römerbrief und andere, die wirklich tiefe Theologie, wo wir nachdenken können, wo wir eintauchen können. Die Bibel ist ein wunderbares Trostbuch für Tage, wo wir nicht genau wissen, wie es weitergeht. Und die Bibel ist ein Trostbuch für solche Tage. Die Bibel ist ein Klagebuch, das uns hilft zu klagen. Die Bibel ist ein Buch auch voller spannender und großartiger Geschichten. Aber die Bibel ist vor allen Dingen und zuerst eine große epische Erzählung von Gottes Geschichte mit seiner Welt. Seine Schöpfung, die am Anfang beginnt, wo Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist Teil dieser Schöpfung sind und die enden wird mit einer neuen Schöpfung. Und da drin all die Jahrhunderte, all die Jahrtausende, sie sind Gottes Geschichte mit uns. Gottes Unterwegssein in seiner Welt, mit seinen Menschen. Schöpfung. Gottes Unterwegssein mit dem Volk Israel. Gottes Reden und unüberbietbares Reden und seine Offenbarung durch Jesus Christus. Die Zeit der Kirche. Die Zeit des Heiligen Geistes mit seiner Kirche. Die Zeit der Kirche in der Kraft Gottes, des Heiligen Geistes. Bis zum Endgericht und zur Wiederkunft Jesu und der neuen Schöpfung. So, diese Geschichte hat verschiedene Epochen auch. Verschiedene große Epochen. Aber die Bibel ist nichts anderes als zuallererst ein episches Drama erzählt über Gott und seine Welt, über Gott und seine Menschen, über Gott, der in seiner Welt unterwegs ist, um das zurückzulieben, was ihm verloren gegangen ist, seine Menschen. Und dass du und ich, dass wir heute Morgen hier sind, mit Glauben, mit Sehnsucht nach Gott, vielleicht auch hier mit Fragen nach Gott. Das ist zuallererst Gott zu verdanken, der uns gezogen hat, der uns gewollt hat, der uns gesucht und gefunden hat. Keiner von euch sitzt heute Morgen hier, der nicht von Gott gezogen worden ist, der nicht Teil dieser epischen Liebesgeschichte Gottes mit seiner Welt ist. Gottes Mission, das zurückzulieben, was ihm verloren gegangen ist, das wiederherzustellen an Gerechtigkeit, an Schönheit der Schöpfung, an Versöhnung von Menschen miteinander, das wiederherzustellen, was kaputt gegangen ist, das ist Gottes Mission, das ist Teil von Mission. Mission ist nicht etwas, was die Allianzmission oder irgendjemand sonst macht und auch nicht eine Ortsgemeinde, die irgendwie Mission macht in ihrem Ort, sondern Mission ist zuerst und zuallererst Gottes Unterwegssein in seiner Welt. Und er lädt uns ein, mitzumachen. Er lädt uns ein, dabei zu sein. Mission ist nicht irgendein Auftrag, den wir zu erfüllen hätten, was wir auch noch so tun müssen neben allem anderen, sondern Mission ist, seid mit mir, Gemeinde Jesu, seid mit mir unterwegs da, wo ich bin in dieser Welt. Mission ist deswegen Sache des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir glauben ja an einen Gott. Wir glauben nicht an drei verschiedene Götter. Wir glauben an einen Gott, der in sich aber so komplex ist, dass wir ihn von den Texten der Bibel her nicht anders bekennen können, als Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist, wiederum in drei unterschiedlichen Personen. Und das kriegst du intellektuell nicht auf die Reihe. Das führt uns zum Staunen, das führt uns in die Anbetung. Keine Mission ohne den Heiligen Geist. Nichts geschieht ohne Gottes Geist. Wo Gott und Gottes Geist ist, Gott, Vater, Sohn, unterwegs in seiner Welt und nichts anderes. Ich lese den Text, einen Text aus der Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 8. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt selbst. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Der Heilige Geist, Herzschlag der Mission. Der Heilige Geist, Teil dieser besonderen Epoche, der Epoche der Kirche, der Epoche der Gemeinde. Der Heilige Geist, Gott Vater und Sohn, unterwegs in dieser Welt mit seiner Kirche. Denn Teil dieser Geschichte, Gottes Geschichte mit dieser Welt ist ja, du und ich, wir sind Teil dieser Geschichte. Du und ich mit unserem Leben, es mag uns klein vorkommen, es mag uns manchmal groß vorkommen, je nach Stimmung, je nach Erleben, wir sind Teil dieser Geschichte. Und das, was hier Lukas berichtet in der Apostelgeschichte, was wir oft an Pfingsten lesen und hören, es ist die Verheißung, die Ankündigung des Heiligen Geistes. Und das Erste, was mir dabei in den Sinn kommt, ist, die Jünger müssen warten. Die Jünger müssen warten auf das Ereignis an Pfingsten. Nicht so lange dann, aber sie müssen warten. Und das hat mich erinnert auch an manche Erlebnisse in der Mission und auch in der Gemeinde. Ich war ja 16 Jahre Gemeindepastor in Wiesbaden und zum Schluss in Wetzlar, wo ich mit meiner Familie, unsere Kinder sind inzwischen groß, aber mit meiner Frau immer noch zugehöre zu Freien Evangelischen Gemeinde in Wetzlar. Aber viel und oft in der Mission, und wenn ich Mission sage, dann meine ich nicht irgendwo entfernte Länder, entfernte Regionen. Mission ist, so hat es John Stott einmal formuliert, wie ein Vogel, der zwei Flügel hat. Und dieser Vogel heißt Mission und seine Arme, seine Flügel sind Evangelisation und Diakonie. Und Gott mit diesen zwei Armen, Evangelisation und Diakonie, ist in seiner Welt unterwegs. Und Mission, wenn ich Mission sage, dann spreche ich nicht zuerst von Missionaren oder von Nabutamba, sondern spreche ich von Gottes Unterwegssein in seiner Welt. In Ehringshausen, in Wetzlar, in Hessen, in Deutschland, in Europa und überall auf diesem Globus. Gott unterwegs durch seinen Heiligen Geist, und manchmal müssen wir warten. Manchmal müssen wir warten auf den Heiligen Geist, manchmal müssen wir beten, manchmal können wir nicht verstehen, warum Dinge gerade sich nicht öffnen, sich nicht ebnen und wir verstehen nicht, warum. Manchmal ist Warten dran, manchmal ist Ausharren dran, bis die Kraft des Heiligen Geistes wirklich sich durchsetzt und spürbar wird. Ich weiß nicht, wer von euch hat Kirschbäume im Garten? Gibt es Leute, die Kirschbäume haben im Garten? Ihr habt viel zu tun im Moment, ja? Viele habt ihr schon gepflückt oder lasst es runterfallen? Ja, lasst es runterfallen. Also ihr müsst euch noch einigen, was ihr damit macht, merke ich, ja? Ja. Wir haben auch einen Kirschbaum im Garten. Wir haben seit 4 Jahren, wir haben vorher in Wetzlar gewohnt, dann haben wir jetzt ein Haus in Werdorf, wir wohnen in Werdorf, habe ich glaube ich schon erzählt. Also haben wir einen Kirschbaum, einen riesen Kirschbaum. Wir haben schon ein paar Mal überlegt, ob wir den einfach beerdigen, also kurz machen, weil er einfach irgendwie so ein bisschen, wir sind auch nicht so die Gärtner und so weiter. Ich bin auch viel, viel unterwegs und seit 4 Jahren kommen immer Leute, oh, ihr habt ja einen tollen Kirschbaum, ja, ihr habt noch nie eine Kirsche gegessen, der trägt keine Frucht. Ja. In diesem Jahr ist der voller Früchte. Zum ersten Mal seit 4 Jahren leben wir da, dass wir dort Kirschen haben. Und gestern war es soweit, meine Frau und ich, wir haben tatsächlich Kirschen gepflückt. Ich war wirklich, wirklich ganz oben im Kirschbaum. Meine Frau hat mich fotografiert, ich habe es dann meinen Kindern geschickt, so, wo ist Walter, kennt ihr vielleicht, so, wo ist Walter, diese Dings. Also irgendwo war ich auch in diesem Kirschbaum, aber die waren wunderbar, die haben so gut geschmeckt. Die schmecken immer noch gut, ja, sind ja nicht weg. Manchmal müssen wir warten, bis Früchte entstehen. Manchmal entstehen Dinge, von denen wir gar nicht gerechnet haben, dass sie noch passieren im Leben, in der Gemeinde. Und auch durch die Corona-Zeiten hindurch sind viele Gemeinden durch Warte- und Durststrecken hindurchgegangen. Und auch bei ihr in Ehringshausen. Und dann auf einmal entstehen neue Früchte. Auf einmal entstehen vielleicht Früchte, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Und das ist der Heilige Geist, der das schenkt und für den wir uns öffnen. Ich habe eine ganz interessante Erfahrung gemacht in einer Weiterbildung vor 2-3 Wochen in England. Wir haben so eine Aufstellung gemacht. Das heißt, der Lehrer oder der Leiter, der hat gesagt, der hat verschiedene Schilder hochgehalten. Das waren Akteure der Weltmission, sozusagen. Eine deutsche Missionsgesellschaft, ja, zum Beispiel. Ein Akteur der Weltmission. Oder eine Ortsgemeinde in Bangladesch. Eine Ortsgemeinde in Nairobi. Globale Leitung der Lausanne-Bewegung. Und alle verschiedene Leute. Und unsere Aufgabe war, sich einen dieser Schilder zu nehmen. Es muss nicht unbedingt das sein, es hieß jetzt nicht, ich muss das Schild nehmen, eine deutsche Missionsgesellschaft, sondern jeder konnte sich das aussuchen. Das Schild nehmen und sich irgendwie im Raum aufstellen, so wie er das möchte, und eine Geste zu diesem Schild machen. Ja? Und dann war auch ein Schild der Heilige Geist. Und jemand hat sich das Schild Heiliger Geist genommen und hat sich auf den Boden gesetzt. Und alle anderen haben sich so irgendwie formiert. Und dann war eine zweite Runde. Wir mussten dann kurz in dieser Aufstellung kurz sagen, wo wir stehen und wer wir sind und was wir machen. Eine zweite Runde, und das war dann sehr bewegend. Und dann ist der Heilige Geist sozusagen aufgestanden und viele haben sich drumherum gruppiert. Manche haben sich auch weggedreht. Zum Beispiel einer, der hatte ein Schild, eine amerikanische Megachurch. Der hat sich irgendwie so weggedreht. Und das war ganz bewegend. Dann hat ein Bruder, der ein Schild hatte, Ortsgemeinde aus Bangladesch, der hat ihn genommen, hat ihn umarmt und hat ihn sozusagen zu uns gedreht. Und hinterher haben wir das ausgewertet, haben so, wie ging es uns dabei und so weiter. Es war sehr, sehr bewegend. Und Leute standen draußen, hatten Tränen in den Augen, die nicht Teil dieser Aufstellung waren. Als das passiert ist, wo der Heilige Geist vom Boden aufgestanden ist, hat sozusagen die Führung übernommen. Wenn der Heilige Geist nicht die Führung hat, sozusagen, dann ist alles nichtig und nichts. Dann ist vieles, was wir tun, menschlich. Und das ist etwas, was wir lernen von unseren Geschwistern aus dem globalen Süden. Die rufen uns sozusagen zu: Hey, ihr in Deutschland oder in Europa, mit euren Strategien, mit eurer Vision, mit eurer Ordnung, vielleicht auch mit euren Ressourcen, auch euren finanziellen Ressourcen. Erinnert euch daran, dass wir aus der Kraft des Heiligen Geistes leben und dass vieles von dem, was wir weltweit tun und vieles von dem, was wir in Gemeinde tun, sehr zerbrechlich ist. Wir haben es nicht in der Hand. Sehr demütig anzuerkennen ist, zu sagen, wir brauchen dich, Herr. Neben allen Strategien und neben allem professionellem Unterwegssein und Planen und Entwickeln, unsere Hände, unsere Herzen zu öffnen und zu sagen, Herr, wir brauchen dich. Wir sind abhängig von dir. Und das ist mein Wunsch für euch in Ehringshausen, genauso wie für uns in der Allianzmission. Wir haben einen Wert, der heißt, wir suchen Professionalität, weil wir das brauchen als Organisation. Wir müssen professionell arbeiten, wir brauchen professionelle Prozesse. Wir haben über 240 Mitarbeiter, da können wir uns nicht erlauben, irgendwie so, oh ja, machen wir mal irgendwie, sondern wir müssen das gut machen. Wir suchen Professionalität und gleichzeitig im Gebet die Leitung durch den Heiligen Geist. Das ist einer der genialsten Werte, die wir haben als Allianzmission und die ich euch auch wünsche und zuspreche als Gemeinde in Ehringshausen. Wir wollen unseren Job hier in Ehringshausen wirklich gut machen. Wo sind die Menschen? Was brauchen sie? Wie nehmen sie uns wahr? Wo sind Bedürfnisse, wo wir als Gemeinde vielleicht etwas haben, was wir geben können, was Gott durch uns diesem Ort geben kann. Wir suchen Professionalität und gleichzeitig im Gebet die Leitung durch den Heiligen Geist. Und mein Wunsch ist es, und das sage ich auch immer meinen Leitern, dass wir offen sind, wo der Heilige Geist auch unsere professionellen Prozesse durchbricht. Wo vielleicht alles nach professionellen Gesichtspunkten glatt und gut ist und ja klar, sollten wir hier anfangen, weil wir haben alles geprüft und wir haben alles. Wenn wir beten und wir haben eine Unruhe darüber, wenn wir beten und wir haben keine Einigkeit darüber, dass wir jetzt sagen, nee, wir werden warten oder bei aller Professionalität, wir haben den Eindruck, das ist nicht dran für uns. Das muss man lernen, aufeinander zu hören, auf Gott zu hören. Der Heilige Geist in der Mission, nichts geschieht ohne ihn. Und wir sind abhängig. Und das ist gut so, dass wir abhängig sind. Das ist gut so, dass du abhängig bist und ich. Der Heilige Geist gibt Gaben. Der Heilige Geist rüstet aus. Der Heilige Geist schenkt Früchte. Der Heilige Geist wird empfangen, wenn wir Jesus Christus bekennen als Herrn und Heiland, wenn wir merken, Herr, wir können nicht ohne dich, wir brauchen dich. Wenn wir uns auf den Weg machen und wirklich unser ganzes Leben Jesus geben, dann werden wir die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Niemand kann Jesus Christus seinen Herrn nennen ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist schenkt uns Gewissheit, uns das Glauben, so schreibt es Paulus im 2. Korintherbrief. Aber wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann ist auch davon die Rede, dass wir uns konstant und immer wieder öffnen und den Heiligen Geist in unser Leben, in unser Arbeiten, in unsere Missionsunterwegssein einladen. Wie hat Jesus seinen Dienst ausgeübt? Wann hat er begonnen, seinen Dienst auszuüben? Nachdem er die Taufe von Johannes erfahren hat. Johannes hat ihn getauft und nach dieser Taufe hat sein öffentliches Wirken begonnen. Sein Predigen, über Menschen beten, Menschen die Schuld erlassen, Kranke heilen, Dämonen austreiben. Auch hier haben wir es ja mit einem tiefen göttlichen Geheimnis zu tun. Jesus, den wir bekennen als ganzer Mensch und zugleich ganzer Gott. So haben es die kirchlichen Väter beschrieben und so ist es heute Teil unseres Glaubensbekenntnisses. Jesus, so beschreibt es der Philipperbrief, der seine Göttlichkeit hinter sich gelassen hat und ganz Mensch wurde. Und das, was Jesus tut, das tut er in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn Jesus das, was er tat, in der Kraft des Heiligen Geistes getan hat, abhängig davon, wie sehr wir. Er war ganz Gott, jederzeit. Ich stelle mir das so vor, ich habe hier eine Kreditkarte mit, die hat so eine ganz normale Kreditkarte, ich bin jetzt kein Banker, aber ich glaube so die normalen Kreditkarten, wenn man jetzt nicht super reich ist, dann haben die glaube ich so um 5.000 Euro, glaube ich. Das ist glaube ich so eine Standard-Kreditkarte. Ich kann bis zu 5.000 Euro damit erstmal bezahlen. Und ich stelle mir so vor, Jesus, seine Göttlichkeit ist wie so eine Kreditkarte ohne Limit. Und die hatte er ständig dabei. Das heißt, jederzeit in seinem Leben konnte er damit bezahlen, mit seiner Göttlichkeit. Hätte er seine Göttlichkeit einsetzen können und sagen, so Leute, jetzt habe ich hier lang genug zugeschaut. Jetzt spiele ich mal meine Gotteskreditkarte aus, dass ich zugleich ganz Gott bin. Aber er hat sich bewusst entschieden, diese Karte nicht einzusetzen, sondern ganz sich mit Haut und Haaren auf dieses Leben und auf diese Erde einzulassen und das, was er getan hat, in Abhängigkeit zu Gott und in der Kraft des Heiligen Geistes zu tun. So, wenn Jesus abhängig war, das, was er getan hat, in der Kraft des Heiligen Geistes zu tun, wie sehr wir als Gottes Kinder. Kraft des Heiligen Geistes. Indem wir aussteigen und indem wir demütig bekennen, Herr, wir brauchen dich. Vielleicht sitzt du hier und hast Sehnsucht nach göttlicher Kraft, hast Sehnsucht nach Erlebnissen, die vielleicht auch über deinen Verstand hinausgehen. trete heraus aus dem, was du gewohnt bist, trete heraus aus dem, wo du eigentlich Gott nicht brauchst und geh in Situationen hinein, wo du gar nicht anders kannst, als Gott zu brauchen. Und dann wirst du erleben, dass die Verheißung Gottes da ist, seine Nähe, seine Kraft, seine Wirkung, nicht deine. Und das ist das Spannende und das Geniale an der Mission, dass wir das einfach ständig erleben müssen, weil es gar nicht anders geht. Der Heilige Geist in der Mission, er öffnet Türen, er öffnet Herzen. Gott spricht durch uns in der Kraft seines Geistes. Der Geist ist der, der sendet. Von überall nach überall. Der Geist ist die bleibende Gegenwart Gottes, hier und heute für seine Nachfolger. Wisst ihr, damit will ich schließen. Die Allianzmission, wir arbeiten nicht nur in Namutamba oder im Kaukasus oder in Japan, wir arbeiten auch in Deutschland. Und unsere besten Mitarbeiter, nicht unsere besten Mitarbeiter, das ist vielleicht nicht, aber ganz besondere Mitarbeiter sind zum Beispiel Menschen, die Gott überführt hat, zum Glauben geführt hat, ehemalige Muslime. Ehemalige Muslime aus dem Iran, ehemalige Muslime aus Syrien, ehemalige Muslime aus Bulgarien oder aus der Türkei, die heute Teil unserer Mitarbeitermannschaft sind und die uns in Deutschland zum Beispiel helfen, die große Community von 6 Millionen Muslime, die in unserem Land leben, mit der besten Botschaft der Welt, nämlich der von Jesus Christus, zu erreichen. Am Wochenende hat eine große Evangelisation stattgefunden in Bayern, im Süden von Bayern. Eine kleine türkisch-bulgarische Gemeinde hat ein Stadion gemietet. Da sind 1000 Leute gekommen. Wir haben eine Evangelisation durchgeführt unter Türken in Bayern. Das hat keine deutsche Gemeinde gemacht, sondern das haben ehemalige Muslime gemacht, die sich als türkische Bulgaren, das wusste ich auch nicht, dass es das eine bestimmte Volksgruppe gibt, also Türken, die irgendwann mal in Bulgarien gelandet sind und die so eine eigene Identität haben. Und das ist Gottes Geist, der wirkt. Der wirkt auch in unserem Land. Der wirkt in unserem Land auch mit Formen oder mit Gemeinden, die wir vielleicht gar nicht kennen. Wusstet ihr, dass es 4000 Migrantengemeinden gibt in Deutschland? 4000 Gemeinden, also wo sich überwiegend Menschen treffen, die nicht deutscher Herkunft sind und die oftmals in einem monoethnischen Umfeld Gemeinde Jesu leben an ihrem Ort. Und unser Auftrag ist es, oder auch unser Auftrag als Allianzmission, sie herauszuholen aus ihrer Isolation, dass sie uns helfen, unser Land für Jesus Christus zu gewinnen. 30% in Deutschland, der Menschen, die in Deutschland leben, haben einen Migrationshintergrund. In Städten wie Frankfurt oder Hamburg oder Berlin weit über 50%. Mit einer etablierten deutschen Gemeinde ist es manchmal schwer, diese 50% der Migranten zu erreichen. Wir brauchen viele Menschen aus vielen Ländern, Christinnen und Christen, die uns helfen, diese Menschen, die in unserem Land sind, für Jesus Christus zu gewinnen. Und das geht nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte beten für euch, beten für eure Gemeinde hier in Eringshausen und für dich und dein Unterwegssein mit Jesus. Wir danken dir, lieber Herr, dass wir in dieser Welt unterwegs sind, von dir gerufen, von dir gezogen, von dir zum Glauben geführt und von dir nicht allein gelassen in dieser Welt. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst, dass du uns unseren Glauben gewiss machst. Danke, dass wir Kinder Gottes sind und dich, Jesus Christus, unseren Herrn nennen können, durch die Kraft des Geistes. Und wir beten, Herr, und wir sagen das dir heute, wir brauchen dich. Nicht durch unsere Kraft, nicht durch unsere Ideen, sondern du in uns, du durch uns, so soll dein Reich gebaut werden. Hier in Eringshausen und weit darüber hinaus. Wir geben dir unsere leeren Hände, unsere halbvollen Hände oder unsere vollen Hände. Wir beten, komm, Heiliger Geist, und nimm du es, gebrauche es. zum Segen für diesen Ort, zum Segen für deine Welt. Wir loben und ehren dich. Ich danke dir für diese Gemeinde und ich bete, dass du sie segnest für diesen Ort. Salz und Lichtkraft, Herr, dein Salz, deine Lichtkraft durch diese Gemeinde, durch jeden Einzelnen für diesen Ort. Dafür bete ich. Nicht durch eure Kraft, sondern durch den Geist Gottes in euch. So beten wir dich an, den dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir ehren dich, wir lieben dich, wir preisen dich. Amen.